Im Glauben beginnen, im Glauben gewinnen. Das ist die Predigt, die ich heute predigen darf. Und wenn du predigen darfst und wenn du dir vorstellst, du machst so einen Wettlauf, so einen Ausdauerlauf.
Stell dir vor, egal ob du gerne auf den Füßen bist.
Stell dir vor, egal ob du gerne auf den Füßen bist oder nicht.
Wenn du anfängst zu laufen.
Oder ob alles wehtut, wenn du anfängst zu laufen. Dann ist es so, dass
der erste Schritt zwar sehr, sehr wichtig ist, aber noch wichtiger ist es, irgendwann ins Ziel zu kommen, oder?
So, es ist gut, wenn du es schaffst, einen guten Start hinzulegen, aber noch wichtiger als ein guter Start ist ein gutes Ende. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind oder, so wie wir es in den nächsten Wochen nennen werden, bei Jesus in Ausbildung sind, dann ist es gut, wenn wir einen guten Start hinlegen. Aber es ist so viel wichtiger, dass wir den Lauf vollenden, dass wir die Ziellinie erreichen, dass wir, um es in Worten von Paulus zu sagen, mit einem unverwelklichen Siegeskranz gekrönt werden. Ist irgendjemand da, der das möchte? Für uns ist diese Predigt heute Morgen. Es geht nicht nur darum, im Glauben zu beginnen, sondern es geht auch darum, im Glauben zu gewinnen. Ich will nicht nur ein erstes gutes Ehejahr mit meiner Frau haben, sondern ich will eines Tages neben ihr beerdigt werden. Ich will nicht nur ein gutes erstes Jahr auf der Arbeit haben, sondern ich will etwas bewegt haben und erfüllt und gesund eines Tages in den Ruhestand gehen. Ich will nicht nur in jungen Jahren beste Freunde haben, sondern wenn ich ein alter Mann bin, der kaum aus seinem Sessel hochkommt, will ich von jahrzehntelangen Freundschaften umgeben sein. Nicht nur gut beginnen, sondern ein gutes Ende nehmen. Und wisst ihr, es ist nicht immer einfach, einen guten Start hinzulegen. Manchmal ist es schwer, aber es ist schwieriger, ein gutes Ende hinzulegen. Jesus selbst hat schon gesagt in Matthäus 10, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wer durchhält, wer standhaft ist bis ans Ende. Und bevor wir uns heute Morgen mit dem Hebräerbrief beschäftigen, ich knüpfe einfach dort an, wo Nils letzte Woche aufgehört hat. Hey, Nils hat letzte Woche echt eine tolle erste Predigt gehalten. Und ihr Lieben, wir werden in den nächsten Jahren öfters Menschen aus den eigenen Reihen hier vorne haben. Nicht nur alle möglichen Leute von links und rechts einladen, sondern wir sind nicht dazu da, um Gemeinde zu bauen. Gemeinde baut Menschen. Und wir werden sie entwickeln. Und es werden Prediger des Evangeliums aus dieser Kirche hervorgehen. Und wir werden das fördern gemeinsam. Ja, die eine klatscht, ist gut. Also, so für die Predigt, entweder keiner oder alle, aber so nur ein, zwei ist immer ein bisschen komisch. So. Okay, bevor wir uns in den Hebräerbrief stürzen, möchte ich euch was von letzter Woche erzählen. Ich war letzte Woche mit Freunden in Südfrankreich. Und wir haben uns, Brigitte, vielleicht zeigst du mal das Bild. Das war unser Pool und unser Haus. Ich muss Pastoralreferent werden, um dir so einen Urlaub gönnen zu können. Wir haben uns, zu zehnt haben wir uns dieses Haus gemietet. Es ist eine Gruppe an Jungs, mit denen ich jetzt seit 9 Jahren unterwegs bin. Und wir haben alle Jesus lieb und treffen uns extra so jedes Jahr für ein paar Tage, um unsere Leben miteinander zu teilen, um füreinander zu beten, um uns gegenseitig wieder auf Kurs zu bringen. Das machen wir einmal im Jahr. Und dann saßen wir dort gemeinsam und in der Gruppe ist einer dabei, der heißt
Tobi. In der Gruppe ist einer dabei, der heißt Tobi.
Und Tobi ist eine Maschine vor dem Herrn.
Ist eine Maschine vor dem Herrn.
Er ist ein unfassbar guter Läufer.
Er ist ein unfassbar guter Läufer.
Niemals an die große Glocke.
Der ist aber niemals an die.
Und dann sitzen wir so zusammen abends oder so bei Dämmerung auf unserer Terrasse. Und dann seht ihr auf diesem Bild, dort hinten sind so zwei Bergspitzen. Und dann sagt Tobi so.
Und das ist Tobi.
Morgen früh renn ich da hoch. Und ich höre mich sagen.
Ich komm mit.
Und das war der Beginn einer Odyssee. Und weißt du, die Sache ist die, wenn du weißt, ich habe gesagt, ich komme mit, also komme ich mit. Ein Mann, ein Wort.
Aber wenn du weißt, am nächsten Morgen steht so ein Lauf an und Berge sind oftmals steil und du weißt nicht, was da oben dich erwartet, dann willst du dich darauf vorbereiten. Und aus dem Grund habe ich gedacht, so am Abend, okay, ich trinke viel Wasser, vielleicht keine 2 Gläser Wein, sondern nur 1 und viel Wasser. Es geht rechtzeitig ins Bett.
Es geht rechtzeitig
ins Bett. Und dann klingelt morgens dein Wecker.
Und dann klingelt morgens.
Und du weißt, heute geht's los. Und wenn du weißt, so ein Lauf steht an, dann stellst du dir nicht die Frage, was könnte ich alles mit hoch auf diesen Berg nehmen?
Was könnte ich alles mit hoch auf diesen Berg nehmen?
Sondern du stellst dir die Frage,
dass ich so leicht
wie möglich, was kann ich tun, dass ich unterwegs bin? Und weil du nichts zum Zufall überlassen willst, bin ich nochmal morgens früh ins Badezimmer abgebogen, weil jedes Gramm zählt, deswegen habe ich ordentlich meine Zähne geputzt.
Hab mir so ein
leichtes Sportshirt.
Und dann war es ein wunderschöner Morgen.
So die Kühle des Morgens, die Sonne ist aufgegangen.
Ich habe mich richtig gefreut.
Wir waren bereit und ich habe mich richtig gefreut.
Eine Phase der Vorfreude.
Rennen wir da gemeinsam hoch.
Und dann laufen wir los.
Ein ganzes Weilchen
angehalten.
Irgendwann ein Moment der Desillusionierung.
Du bist am Laufen und du merkst, irgendwie ist der Berg die ganze Zeit gleich weit weg.
Und dann kommt so ein Moment, wo du realisierst, okay, das ist weiter als ich dachte und es ist steiler als ich dachte.
Das war so die zweite Phase. Der Moment kommt bei Benny. Benny, wo bist du?
Bei Benny kommt so ein Moment vielleicht nach 40 Kilometer, bei mir kommt er nach 4.
Und dann waren wir da am Laufen und dann kam irgendwann ein Moment, wo irgendwas gezwickt hat und dann kommt so ein Moment des Schmerzes und dann beginnt, wenn du schon mal ein paar Kilometer gelaufen bist, weißt du, so du bist dann der Knecht deiner Gedanken. Und es beginnt ein Gedankenkarussell sich um dich zu kreisen. Und du stellst dir die Frage, warum um alles in der Welt habe ich mir das eingebrockt? Und du brauchst bei jedem Lauf, und ich glaube auch in jedem Abschnitt dieses Lebens, eine Antwort auf die Warum-Frage. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich konnte sie ziemlich flach beantworten. Ich wollte vor Tobi nicht wie der größte Loser dastehen. Und ich hatte keine Lust, mich in irgendeinem Dorf in Südfrankreich alleine zu verlaufen, nicht mehr zurückzufinden. Deswegen habe ich gesagt, ich laufe weiter bis zur Bergspitze. Und dann sind wir irgendwann diesen Berg hoch und meine Uhr hat angezeigt, dass ich durchgehend einen Puls von über 180 habe. Mein Körper war maximal übersäuert. Meine Oberschenkel haben sich wie Matsch angefühlt. Und mir war sehr schlecht. Und dann sind wir hochgegangen und das war so ein Moment, dass ich kann nicht mehr, ich will stehen bleiben. Alles in mir schreit, bleib stehen und hör auf zu laufen. Und Tobi ist halt da wie so eine österreichische Berggams auf Drogen, da diesen Berg hochgerannt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann irgendwann, er hat wahrscheinlich schon gefroren auf dem Berg, kam auch ich oben an. Und dann war dieser Moment, wo der Körper so Glückshormone ausschüttet und du siehst diesen Ausblick und du freust dich, dass du es geschafft hast. Und mit dieser Geschichte im Hintergrund, du wirst gleich verstehen, warum ich sie so ausführlich erzählt habe, lesen wir gemeinsam aus dem Hebräerbrief. Ein Brief im Neuen Testament der Bibel, ziemlich weit hinten, wenn du deine Bibel aufschlagen möchtest. Ab Vers 12. Hebräer 12, da heißt es, da wir nun
eine solche Wolke von Zeugen
um uns haben,
so lasst uns jede Last ablegen, die uns so leicht umstrickt.
Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt.
Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.
Ich lese noch Vers 3.
Achte doch auf
Vers
3.
Achte doch auf ihn,
der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat.
Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Bis hierhin.
Der Titel der Predigt ist im Glauben beginnen.
Und im Glauben
gewinnen.
Ich will uns vier Punkte geben, die uns helfen können, einen guten Lauf zu laufen
und im Glauben zu gewinnen.
Die uns helfen, in der Nachfolge von Jesus dran zu bleiben und nicht nur im Glauben zu beginnen, sondern im Glauben zu gewinnen. Und ich gebe dir die Garantie, dass wenn du diese Punkte umsetzt, dass sie helfen werden. Weil es sind nicht meine vier Punkte, sondern sie sind straight aus dem Hebräerbrief. Direkt aus dem Wort Gottes. Und bevor wir zum ersten Punkt kommen, den ich uns geben möchte, will ich erstmal eine kleine Grundlage legen. Da müssen wir gemeinsam durch. Einfach, dass wir wissen, wir sind auf demselben Weg zusammen und auf demselben Berg unterwegs. Das ist wichtig. Weil wenn ich dir vier Punkte gebe, aber du auf einen anderen Berg rennen willst, dann ergibt das nicht so arg viel Sinn. Also einfach um zu gucken, dass wir auf demselben Track sind. Wir wollen Jesus nachfolgen. Ist irgendjemand da, dem das trifft? Ja? Wenn nicht, du bist trotzdem herzlich eingeladen, weiter zuzuhören und vielleicht ändert sich ja deine Einstellung heute Morgen noch. Wir wollen Jesus nachfolgen und wir folgen Jesus im Glauben. Glauben ist was ziemlich Wichtiges. Und Glaube ist eines der wenigen Dinge, die in der Bibel sogar definiert sind. Ein Kapitel vor dem, was ich eben vorgelesen habe, ist logischerweise Hebräer 11, weil 11 immer vor 12 ist. Die Bibel ist sehr logisch aufgebaut. Und in Hebräer 11 ist Glaube definiert. Kennt jemand die Definition von Glauben auswendig? Opa, du nicht. Ich weiß, dass du es weißt. Du weißt alles. Du bist eine Konkordanz. Oft. Mama, du weißt es auch. Okay, nochmal. Ja. Die da hinten haben es nicht verstanden. Weiß es jemand von euch auswendig? Definition von Glaube? Yes. Ja. Ich lese es uns vor, okay? Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Schlachter 2000. Und wir müssen verstehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Schritte in der Nachfolge gehen, wenn wir diesen, wir bleiben heute in dem Bild des Laufes, wenn wir gemeinsam auf diesen Berg unterwegs sind, dann ist jeder Schritt, den wir gehen in der Nachfolge von Jesus, ein Glaubensschritt. Jeder Schritt. Als Petrus auf dem Boot war und Jesus kam und es gestürmt hat und Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist, war es ein Glaubensschritt. Er war überzeugt von der unsichtbaren Tatsache, dass er nicht untergehen wird, sondern dass er auf Jesus zulaufen kann. Und an dem Beispiel, vielleicht predige ich da nächste Woche drüber, können wir sehen, dass es einfacher ist, im Glauben zu beginnen, als im Glauben zu gewinnen. Weil irgendwann ist er abgesoffen, der Kerl. Aber Jesus hat ihn festgehalten. Das ist eine andere Predigt, nicht für heute Morgen. Unsere Väter, die diese Gemeinde gegründet haben und diesen Saal gebaut haben, es war ein Glaubensschritt. Sie waren überzeugt von der unsichtbaren Tatsache, dass Jesus seine Gemeinde baut, dass er versorgt und dass dieses Haus mit Menschen gefüllt wird. Es war ein Glaubensschritt. Als Marv und Lori vor einem Jahr in diese Gemeinde gekommen sind, um im Lobpreisteam zu dienen, war es für sie ein Glaubensschritt. Sie waren überzeugt von der unsichtbaren Tatsache, dass Jesus hier etwas vorhat und Menschen in Anbetung freisetzen wird. Wenn Benji und Jana und Arthur und Francesco und Daniel und Timothée und alle, die Outreach machen, ich wünschte, ich könnte alle Namen aufzählen, wenn die rausgehen auf die Straße, um das Evangelium zu predigen, dann ist es ein Glaubensschritt, weil sie überzeugt sind von der unsichtbaren Tatsache, dass das Evangelium von Jesus die Kraft Gottes zur Errettung für jeden ist, der glaubt. Aber nicht nur die großen Dinge in der Nachfolge von Jesus, sondern auch die kleinen Schritte sind Glaubensschritte. Ist dir bewusst, dass es ein Glaubensschritt ist, wenn du morgen sagst, du willst deine Bibel lesen? Du bist überzeugt davon, dass es nicht nur ein netter Roman ist,
sondern du bist überzeugt von der unsichtbaren Tatsache, dass Gott, den du nicht siehst, durch sein Wort zu dir reden kann und du ihm ähnlicher wirst. Selbst wenn du ein kleines Stoßgebet betest, ist es ein Glaubensschritt, weil du überzeugt bist von der unsichtbaren Tatsache, dass der Gott, den du nicht siehst, dein Gebet erhört und eingreift. Schritte in Nachfolge sind Glaubensschritte. Durch Glaubensschritte kommen wir voran, unsere Beziehung zu Jesus wird gestärkt und unser Charakter reift. Glaube ist die Essenz von Nachfolge. Glaube ist so wichtig, dass es nichts gibt, was Jesus mehr aufregt, als wenn wir nicht glauben. Habt ihr das mit? Ist dir schon mal aufgefallen in den Evangelien? Jesus ist ja meistens so sehr in sich, ruht er. Aber es gibt eine Sache, die geht ihn unglaublich auf den Keks. Und das ist, wenn Menschen, die er um sich schart, wenn sie nicht glauben. Ein Beispiel aus Matthäus 17. Es ist Jesus, der hier redet. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwidert Jesus. Zu seinen Jüngern sagt er das. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Glaube ist wichtig, so wichtig, dass im Hebräerbrief Kapitel 11 das ganze Kapitel voll ist mit Beispielen, wie wichtig Glaube ist. Ein paar Auszüge. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Durch Glaube brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, sodass der Tod ihn nicht sah. Durch Glaube gehorchte Abraham, als er berufen wurde. Durch Glaube erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Durch Glaube brachte Abraham den Isaak dar. Durch Glaube segnete Isaak den Jakob. Durch Glaube segnete Jakob, als er im Sterben lag, die Söhne Josefs. Durch Glaube gedachte Josef an sein Ende, den Auszug der Söhne Israels. Durch Glaube wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten. Durch Glaube weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Durch Glaube verließ er Ägypten. Durch Glaube hat er das Passa durchgeführt. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Durch Glaube fielen die Mauern von Jericho. Durch Glaube ging Rahab die Hure nicht verloren. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen. Wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephatha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Oh, das ist so gut, ich will einfach weiterlesen. Sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Wir lesen weiter, Vers 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und so weiter und so fort. Durch den Glauben. Okay, wir haben, glaube ich, verstanden, das war mir jetzt wichtig rüberzubringen. Ich hoffe, es kam an. Glaube ist wichtig. Ja? Gut. Aber wie schaffen wir es, nicht nur im Glauben zu starten, sondern im Glauben weiter unterwegs zu sein, im Glauben zu bleiben? Und jetzt kommen die 4 Punkte aus dem Hebräerbrief. Wir lesen den Text nochmal, gemeinsam mit dem Hintergrund, den wir jetzt eben gehört haben, Kapitel 11.
Ich glaube, dann ergibt vieles auch mehr Sinn.
Ich glaube, dann ergibt vieles auch mehr Sinn.
Sollen wir es gemeinsam lesen?
Ja? Machen wir nicht oft, machen wir jetzt.
Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben,
jede Last so lasst uns jede Last ablegen,
die uns so leicht umstrickt,
die uns so leicht umstrickt,
und lasst uns mit Ausdauer laufen
in dem Kampf,
indem wir hinschauen
auf Jesus,
den Anfänger und Vollender des Glaubens,
der um der vor ihm liegenden Freude willen
das Kreuz erduldete
und dabei die Schande für nichts achtete
und der sich zu Rechten
des Thrones Gottes gesetzt hat.
Amen.
Perfektes Timing, ey. Ich brauche einen Freiwilligen. Am besten einen starken jungen Mann, ich heute unterstützt. Matti, bist du ready für? Du bist bei jedem Aufruf vorne, also kannst du auch während der Predigt nach vorne kommen jetzt. Komm. Komm, Matti. Ein Applaus für Matti. Stell dich hier vorne hin. Und ich mache ganz kurz was um deine Beine rum. habe mir vorgenommen, heute nicht ganz so lang zu predigen wie sonst, aber ich habe nicht einkalkuliert, dass sowas viel Zeit kostet. Aber ihr habt es ja zum Glück nicht eilig, ich auch nicht. So. Okay. Das hier ist Punkt 2, die Sünde, die uns leicht umstrickt. Und jetzt habe ich noch ein kleines Rucksäckchen für dich. Da sind nur Kuscheltiere drin. Du hast dich gemeldet bei starker junger Mann, gell? Guck mal, das ist so ein Hüftgurt. Oh,
so schwer ist das gar nicht.
Das hilft ein bisschen. So schwer ist er nicht. Bleib mal eine Stunde stehen. Ich brauche dich ja noch nicht jetzt. Hältst du aus? Ja? Okay. Weil ich brauche dich wirklich erst später. Ja? Gut. Wenn jemand für ihn ein Glas Wasser hat, dürfte es ihm gerne bringen. Der erste Punkt, wie schaffen wir es, nicht nur im Glauben zu beginnen, sondern auch im Glauben zu gewinnen, ist, hier heißt es, da wir nun eine solche Wolke von, Zeugen um uns haben. Und der erste Punkt ist, wie wir schaffen,
im Glauben auch anzukommen, gute Vorbilder.
Wir folgen Jesus gemeinsam.
Und wir brauchen einander.
Und egal wie weit du mit Jesus
unterwegs bist, egal wie lange du ihn kennst, du brauchst Menschen in deinem Leben, die mit Jesus weitergelaufen sind, als du es bislang bist.
Du brauchst Menschen in deinem Leben, die in dir Glauben wecken.
Es gibt Menschen, mit denen umgibst du dich, und danach bist du komplett entmutigt.
Und irgendwie traurig, und irgendwie schwer.
Weil es Menschen gibt, die immer alles trist und grau sehen und wir werden alle sterben und die Welt geht unter und es wird immer schlimmer.
Ja, wird es, aber Jesus kommt wieder.
Und es gibt Menschen, mit denen verbringst du Zeit und ich hoffe, du kennst diese Menschen genauso wie die erste Gruppe. Und du verbringst Zeit mit ihnen und danach bist du wie ermutigt. Du fühlst dich frei und kraftvoll und du merkst, dass du irgendwie Jesus mehr liebst als vorher, weil da Menschen sind, die dich ermutigen und die dich stärken. Deine Probleme wirken kleiner, dein Jesus ist größer in deinen Augen und ich will dir sagen, umgib dich mit solchen Menschen. Sei so ein Mensch, der Glauben in anderen weckt. Miss nicht nur immer nur die Temperatur. Oh, da ist nichts los. Oh, heute Morgen ist langweilig. Halte durch. Du kannst dir den nach. Du hast einen Löwenzahn heute hier an. Du musst durchhalten.
Ja.
Eng?
Ja,
es liegt daran, dass deine Schultern so breit sind. Umgib dich mit solchen Menschen. Und ihr Lieben, wir sind eine Gemeinde mit vielen Generationen. Schau dich mal um. Hier sitzen junge Leute, mittelaltere Leute, ältere Leute und ganz alte Leute. Und es ist wunderschön. Ich wünsche mir, dass es niemals anders sein wird. Gemeinde ist Familie und wir brauchen einander. Und auf diesen Stühlen sitzen Glaubensgeschichten, Heldengeschichten mit Jesus. Da wurden Siege errungen, da wurde aus Niederlagen gelernt. Und ihr jungen Menschen, lasst uns die Alten ausquetschen. Also so im, ihr wisst, was ich meine. Lasst uns ihnen zuhören, an ihren Lippen kleben, diese Glaubensgeschichten hören. Lasst uns mutig sein und sie fragen. Wir brauchen diese Wolke von Zeugen um uns, die beweisen, Jesus nachzufolgen. Es funktioniert und es lohnt sich. Es gab mal einen Läufer, der hieß Roger Bannister. Hat jemand schon mal gehört? Im Jahr 1952 hat er in Helsinki einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar waren zum damaligen Zeitpunkt alle Wissenschaftler davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, dem menschlichen Körper eine Meile unter 4 Minuten zu laufen. Eine Meile sind 1,6 Kilometer. Die Wissenschaftler zur damaligen Zeit haben gesagt, für die Physik, für das Herz-Kreislauf-System, für die Muskulatur ist es nicht möglich. Roger Bannister hat das irgendwie nicht gewusst. Und er ist eine Meile als erster Mensch, also zumindest gestoppt als erster Mensch, unter 4 Minuten gelaufen. Und das Interessante ist, dass innerhalb kürzester Zeit, nachdem Roger Bannister diese
diesen Rekord gebrochen hat, Tausende von Läufer auch unter 4 Minuten gelaufen sind. Weil da ein Mann war, der bewiesen hat, es geht doch und es lohnt sich. Und solche Menschen brauchst du in deinem Leben, die dir beweisen, Jesus nachzufolgen ist zwar hart, aber es geht und es lohnt sich. Und nochmal an alle Jungen unter uns, gerade in dieser Zeit der Verwirrung, wo ein Hype-Pastor nach dem nächsten das Handtuch wirft. Fang an, dich mit Menschen zu beschäftigen, die weitergelaufen sind als du und die auch die den Lauf vollendet haben. Fang an, Bücher zu lesen von Menschen, die ein gutes Ende genommen haben und nicht nur gut gestartet sind. Fang an, Biografien zu lesen. Timothy Keller, Billy Graham, Reinhard Bonnke, Mose, lies deine Bibel. Da sind so viele, die ein gutes Ende genommen haben. Wirklich wichtig, wirklich wichtig. Lasst uns von Menschen lernen, die den Lauf vollendet haben. Es gibt so viele gute Bücher. Und als ich mit Tobi auf diesem Berg war, ohne ihn wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ich kannte zwar das Ziel, aber ich kannte nicht den Weg dorthin. Tobi kannte beides. Und es gab einen Moment, wo ich so Game Over war und ich musste ihm einfach nur nachrennen. Solche Menschen brauchen wir in unserem Leben. Deswegen stelle ich dir die Frage zur persönlichen Reflexion, mit welchen Leuten solltest du mehr Zeit verbringen? Matti, jetzt ist es gleich soweit. Ich weiß, du bist eine Maschine, Matti. Der erste Punkt ist, wir brauchen gute Vorbilder. Der zweite Punkt ist, so lass uns jede Last ablegen.
Ablegen.
Und was ich interessant finde ist,
lasst uns jede Last ablegen
und die Sünde, die uns so leicht umstrickt.
Das heißt, Last und
Sünde
ist nicht das Gleiche.
Es gibt Dinge, die belasten dich.
Es gibt Dinge, die belasten dich, die sind aber nicht falsch.
Und hier heißt es, lasst uns
ablegen.
Die Last.
Du kannst,
Matti, probier mal darüber zu laufen.
Du kannst, Matti, probier mal darüber zu laufen.
Seht ihr was?
Er kann laufen.
Seht ihr was?
Er kann laufen.
Du kannst mit Last laufen.
Du kannst mit Last laufen.
Lauf ruhig noch ein bisschen weiter.
Aber die Wahrscheinlichkeit.
Hier, nimm mal deine Sünde noch mit.
Aber die Wahrscheinlichkeit. Dass du gut ankommst.
Ist ziemlich gering.
Und ich sag's nochmal.
Was sind die Dinge in deinem Leben in der Nachfolge mit Jesus?
Lauf bitte noch einmal zurück. Wir brauchen jetzt hier den Tisch.
Die deinen Lauf
mit Jesus beschweren.
Ich nehme dir mal diesen Rucksack ab. Achtung.
Ein Applaus für Matti.
Bleib da.
Komm, stell dich dahin. Wir machen es gemeinsam.
Matti hat hier diesen Rucksack auf und
nochmal, diese Dinge, die ich jetzt hier nenne, sind keine Sünde, okay? Die sind nicht per se schlecht. Aber ich will, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, wo jeder von uns seinen Rucksack prüft und gedanklich durchgeht. Und du dir die Frage stellst, was belastet mich in der Nachfolge von Jesus und was will ich wirklich mitnehmen? Was brauche ich unterwegs? Weißt du, da ist ein Laptop. Steht vielleicht für deine Arbeit. Arbeit ist eine wichtige Sache. Arbeit belastet uns auch. Und wenn du sagst, du schaffst es zu arbeiten, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen, wie es im Kolosserbrief heißt, dann wird Arbeit zu Lobpreis in deinem Leben. Und du ehrst Gott durch deine Arbeit und dann behalte sie im Rucksack. Wenn es eine Arbeit ist, unter der du leidest und eher von Jesus weggezogen wirst, dann wechsel den Job.
Ich glaube, das war deiner.
Der steht vielleicht für Komfort in deinem Leben, für Bequemlichkeit.
Das ist meiner.
Geld, Finanzen, immer mehr davon zu machen. Wie viel nimmt es Raum von dir ein? Ist es etwas, hast du Geld als Mittel zum Zweck oder ist es das Ziel, dem du nachläufst? Dann belastet es dich.
Behalte ich mal hier.
Die Farbe heißt Nude. Ich kenne eigentlich nur die 4 Grundfarben, aber ich habe extra heute Morgen gefragt. Vielleicht ist es Shopping, Konsum, Dinge einkaufen. Wie viel beschäftigst du dich mit? Einfach persönlich durchgehen. Ich will nichts werten von deinem Leben. Kinderspielzeug. Folgst du Jesus nach oder folgst du deinen Kindern nach? Ich glaube, es ist eine Tendenz unter jungen Eltern, dass sich das ganze Leben nur noch ums Kind dreht. Aber wir sollen uns um Jesus drehen. Und du brauchst keine 8 Milliarden Erziehungsbücher und Podcasts anhören. Du kannst dich fortbilden und es ist gut. Aber die Frage ist, wie viel Raum nimmt es von dir ein? Und setzt es dich eher frei, dass du ein besserer Vater, eine bessere Mutter wirst? Oder belastest du es, weil du denkst, diesen ganzen Ansprüchen, dieser ganzen Insta-Moms, die alle ein halbes Jahr altes Kind haben, dass du die nicht erfüllen kannst? Lasst uns lieber mit älteren Menschen reden, wenn es um Kindererziehung geht, die es schon geschafft haben, ein paar Kinder zu erziehen. Nur so am Rande. Ich habe da innerlich Reaktanz gegen diese Mütter, die... Ist okay. Ihr habt es gemerkt. Ich höre auf jetzt. Werkzeug. Hey, es ist gut, Dinge zu reparieren. Aber wenn du dein ganzes Leben dein eigenes Schloss baust, vielleicht ist es der Urlaub, um den du dich die ganze Zeit drehst. Urlaubsplanung, All-Inclusive-Sachen raussuchen und dein ganzes Leben dreht sich darum. Ey, Urlaub ist eine gute Sache. Und die Frage ist immer, tankt meine Seele auf? Dann ist es gut. Aber wenn du 8-mal im Jahr im Urlaub gehst und sich alles darum dreht, dann nicht. Keine Ahnung, was das hier ist. So Beauty-Zeugs. Was haben wir noch alles drin? Ich habe es nicht als Anspielung auf diesen Virus, so, den wir damals hatten. Kann sich noch daran erinnern. War eine furchtbare Zeit. Sondern vielleicht Konsum. Alkohol, Genussmittel, die dich zu sehr einnehmen. Tools der Titanen. Die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse, Performer, Ikonen und Milliardäre. Alter, steht übrigens in meinem Bücherregal zu Hause. Ja. Self-Improvement. Ich muss an mir arbeiten, self-made, immer besser werden. Ich will coachen und ich ließ mir einen Ferrari, um auf YouTube irgendein Video aufzunehmen. So ein Quatsch. Wie viel drehst du dich um Self-Improvement? Es gibt gute Dinge, die man daraus lernen kann. Aber die Frage ist immer, wie viel nimmt es von uns ein und belastet es uns mehr, als dass es uns hilft? Das hier ist kein Telefonbuch, sondern es ist meine Abi-Zeitung. Und ich habe es mitgenommen als Symbol für Dinge aus deiner Vergangenheit. Für alte Erinnerungen, die dich vielleicht beflügeln, vielleicht aber auch belasten. Dann haben wir hier noch, Matti, weißt du noch, was das ist? Das ist eine DVD. Ich konnte Netflix nicht mitbringen, deswegen habe ich gedacht, so, wir wissen, dass es ist, okay? Serien. Ey, Serien sind so eine Sache. Du kannst eine Serie anschauen und es ist furchtbarer Inhalt und du bist danach aufgewühlt, dann ist es nicht gut. Du kannst eine Serie anschauen und du kannst darin zur Ruhe kommen. Es kann sauber sein. Und hier ist es sogar ein christlicher Film. Es gibt leider viel zu wenig gute christliche Filme. Und es kann auch ein Ventil sein, wo du dich entspannen kannst. Dann ist es gut. Was ist da rausgefallen? Kannst du mal reinmachen? Danke. Das ist auch, gehört zu diesem Pinsel, glaube ich, mit dazu. Ey, dann vielleicht irgendein... vielleicht irgendein Hobby. Ey, Sport ist so eine Sache. Sport kann ein Ventil sein und du kannst dich daran freuen und deine Seele kann dadurch auftanken. Es kann aber auch sein, dass sich dein ganzer Kopf nur noch darum dreht. Dann belastet es eher. Wonder Woman als Symbol für toxische Beziehungen in deinem Leben. Wo gilt es vielleicht, Beziehungen zu kappen, die dir nicht gut tun? Wenn Wonder Woman deine Frau ist, dann musst du durch. Du hast ja gesagt.
Brauche ich nichts dazu sagen, oder? Guck mal in Einstellungen auf deine Bildschirmzeit, dann weißt du. Ich habe keine Zeit zum Beten, habe keine Zeit zum Bibellese. Guck mal auf die Bildschirmzeit von deinem Handy. Und als letztes hier noch ein Fahrradschloss als Bild für Sicherheiten in unserem Leben. Sicherheiten können uns freisetzen und beflügeln. Wir können aber so getrieben sein, dass alles sicher ist, dass Sicherheiten uns mehr beschweren, als dass sie uns gut tun. Einfach beispielhaft. Siehst goldig aus mit deinem Bärchen. Und nochmal, also mein Gedanke ist nicht heute, da irgendetwas von zu verurteilen. Ich habe diese Sachen alle gestern Abend in unserer Wohnung eingesammelt. So, okay? Ich musste nicht irgendwas davon einkaufen. Die Sachen sind nicht per se schlecht. Aber stell dir selbst die Frage, bringt mich diese Sache näher zu Jesus? Tankt meine Seele dadurch auf? Oder laugt es sie aus? Und wir leben in einer Zeit, die immer komplexer wird. Wir häufen uns immer mehr Zeug an. Und ich möchte einen radikalen Gedanken für den Deutschen. Lasst uns unsere Leben anfangen zu vereinfachen. Leichter laufen. Opa hat immer gesagt, wenig haben ist eine ruhige Sache. So, oder? War das das? Hey, da ist wirklich was dran. Wenn du keine 5 Autos hast, musst du nicht 5-mal zum TÜV und 5-mal in die Werkstatt. Ich segne alle, die 5 Autos haben. Laufe leicht, vereinfache dein Leben. Achtung, jetzt kommt was. Wenn der Teufel es nicht schafft, dass du in Sünde fällst, dann beginnt er damit, deinen Rucksack mit so viel Schrott zu füllen, dass du auf der Stelle trittst, ohne es zu merken. Wenn du nicht in Sünde fällst, wenn er es nicht schafft, dann lenkt er dich mit so viel Zeugs ab, dass du gar nicht mehr on track bist. Als ich mit Tobi unterwegs war, als wir auf diesen Berg gelaufen sind, gab es keine Sekunde beim Laufen, wo ich mir die Frage gestellt habe, was könnte ich alles heute in meinen Rucksack einpacken, um es da hoch auf den Berg zu schleppen und gerade so anzukommen. Da habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich alles da lassen, um so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Der dritte und damit vorletzte Punkt. Und das Team kann sich gerne schon auf den Weg machen. Matti, ich brauche dich nochmal, komm hier nach vorne. Hier heißt es, lass uns die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Umstrickt. Die Sünde ist etwas, was die uns Sünde leicht ist etwas, umstrickt. Was uns genau leicht das ist das umstrickt. Und genau das, das ist das Problem an der leicht. Sünde. Sie umstrickt uns leicht, ohne dass wir es merken.
Und Last kannst du ablegen.
Und Last kannst du ablegen.
Von deinen,
du kannst eine oder du kannst deine 85 Versicherungen als Deutscher, weil wir versichern ja alles. Wir versichern das Spielzeug von unserem Hund, obwohl wir gar keinen Hund haben, weil wir eines Tages einen Hund haben könnten. Du kannst deine 85 Versicherungen kündigen. Sorry an alle Versicherungsvertreter. Ist nur ein Beispiel. Du kannst sie kündigen und dann sind sie halt weg. Das war's. Aber Sünde ist aktiv. Sünde umstrickt. Sünde umgarnt. Ohne dass du es merkst, wickelt sie sich immer weiter um dich rum. Wie so ein hässliches Unkraut um deine Eibenhecke, das ständig nachwächst, egal wie oft du es rausreißt. Weißt du, irgendwann, wovon ich rede? Diese komischen grünen Dinger da, die immer hochwachsen und du reißt sie raus und morgen sind sie wieder da. So ist Sünde. Und deswegen gibt es mit Sünde nur eine einzige vernünftige Lösung. Du musst sie an der Wurzel packen und rausreißen. Du musst anfangen, diese Sünde zu Jesus zu bringen. Die einzige Möglichkeit, mir wird schwindelig, ist das Blut von Jesus, die einzige Kraft, Sünde in unserem Leben wegzuwaschen, unsere Herzen zu heiligen. Keine Sache auf dieser Welt wird es schaffen, diese Sünde aus deinem Leben zu entfernen. Es ist das Blut von Jesus allein. Und wenn das Blut von Jesus dein Herz berührt, dann bleibt dann nichts übrig an Schuld. Du bist rein gewaschen. Aber wer von uns weiß, wegzumachen? Befreien mal. Nee, du hältst deinen Teddy. Papa macht das. Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein Auszug aus dem Vaterunser. Wer von uns weiß, dass man das Vaterunser nicht nur einmal im Leben beten soll? Wenn ihr betet, dann betet so. Jedes Mal, wenn wir zu Jesus kommen, dürfen wir die Sünde, die uns so leicht umstrickt, vors Kreuz bringen. Und manchmal schaffen wir es nicht alleine. Und deswegen heißt es im Jakobusbrief, bekennt einander eure Schuld, auf dass Gott euch heile. Manchmal brauchen wir jemanden, der dazukommt und der uns hilft, diese Sache abzustreifen, diese Dinge ans Licht zu bekommen. Und dann kannst du plötzlich leicht laufen, hüpf mal hoch, funktioniert es? Renn mal darüber und wieder zurück. Bist du bereit für den Lauf, Matti?
Ja.
Bist du noch nicht? Warte. Hier heißt es, lass uns mit Ausdauer laufen. Wenn du anfängst zu laufen, ist es wichtig, dass du vorher weißt, wie lange du läufst. Worauf du dich einstellen musst. Und mit Jesus unterwegs zu sein, ist kein Sprint, der nur 12 Sekunden geht. Es ist ein Hindernismarathon mit Gegenwind, der ein Leben lang geht. Und das musst du wissen. Du musst wissen, es wird ein Lauf sein, der wird mich alles kosten. Es wird ein Lauf sein, in dem ich mit Ausdauer unterwegs sein muss. Es wird keine schnellen Ergebnisse nach 10 Sekunden geben. Sondern ich bin mit Jesus unterwegs. Und es wird Phasen geben, in denen mein Herz hüpft. Aber es wird Phasen geben, in denen ich denke, Mist, es ist weiter und steiler, als ich dachte. Es wird Phasen geben, in denen Dinge wehtun. Und es wird Phasen geben, in denen du kurz vor dem Zerbruch stehen wirst. Das ist wichtig zu wissen. Aber wie schaffen wir es, diesen Lauf zu vollenden? Diesen Kampf, in dem wir stehen, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus. Gute Vorbilder. Last ablegen. Sünde abgeben, die uns so leicht umstrickt. Wissen, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und indem wir hinschauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wer von uns weiß, wenn du anfängst zu laufen, schaust du nicht auf deine Schuhe. Ist dir schon aufgefallen? Wenn du anfängst zu laufen, schaust du dorthin, wo du hinlaufen willst. Das ist der Grund, warum wir auf Jesus schauen. Wir fokussieren Jesus, weil Jesus das Ziel ist. Wir richten unseren Blick auf ihn. Und dann gehen wir einen Glaubensschritt, wir haben beide Air Force an, sehr gut, einen Glaubensschritt nach dem nächsten. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, in jedem Schritt, es gibt keinen Schritt, auf den du dir irgendwas einbilden musst. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du kannst Glauben nicht produzieren. Und übrigens brauchst du dir auch nichts darauf einbilden, dass du an Jesus glaubst und andere nicht. Es ist Gnade pur. Der Heilige Geist hat Glaube in deinem Herzen geweckt, dass du überhaupt glauben kannst. Das heißt, der Anfang eines jeden Schrittes ist durch Jesus. In jedem Schritt steckt Jesus. Und der Vollender eines jeden Schrittes ist Jesus. Ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Jesus ist unterwegs und er hat durch das Kreuz durchgeschaut, auf die vor ihm liegende Freude. Er hat hinter dem Kreuz die himmlische Herrlichkeit gesehen. Hinter dem Tod hat er bereits die Auferstehung gesehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in der Phase bist, wo du vor dir nur Kreuz siehst, nur Leid und nur Schwere siehst, wirklich Jesus zu bitten, deinen Blick heute Morgen zu heben und die Herrlichkeit hinter dem Schmerz zu sehen. Die Schönheit hinter der Asche. Danke, Martin. Applaus für Martin. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Lauren Cunningham. Schon mal jemand gehört? Das ist der Gründer von YM, Jugend mit einer Mission. Ein Freund von mir hat ihn gefragt, was würdest du einem jungen Mann mitgeben in seiner Nachfolge von Jesus? Und er war gerade so an so einem Büchertisch beschäftigt, hatte eigentlich gar keine große Zeit. Und er dreht sich um zu meinem Freund und sagt: Never lose the vision and never give up. Und was vielleicht im ersten Moment für dich wie eine Floskel sich anhört, ey, da steckt so viel Wahrheit drin. Verliere niemals die Vision aus den Augen. Was ist unsere Vision? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir schauen auf Jesus und wir geben auf dem Weg dorthin niemals auf. Und diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist, den werden wir jetzt gemeinsam anbeten. Und ich möchte dich einladen, mit uns aufzustehen, wenn es dir möglich ist. Und wir werden jetzt zusammen beten, weil ich glaube,